Heute bei «Apropos» zwei deutliche Nein. Die Schweizer Stimmbevölkerung sagt Nein. Sie sagt Nein zur Reform der beruflichen Vorsorge.
Dans le sillage d'un débat très engagé, le résultat est net. Die Herausforderungen in der obligatorischen beruflichen Vorsorge bleiben bestehen.
Sie sagt auch Nein zur Biodiversitätsinitiative.
Mit diesem Nein hat sich die Bevölkerung nicht gegen Schutz von Natur, Landschaft und Ortsbildern ausgesprochen.
Es war eine deutliche Entscheidung. Bei der Biodiversität haben 63% der Stimmenden Nein gesagt. Bei der BVG-Reform waren es sogar etwas über 67%. Warum sind die Nein so wuchtig ausgefallen? Wie geht es jetzt weiter mit der Reform der beruflichen Vorsorge? Und was heisst das Nein zur Biodiversität für die Umweltverbände? Das alles sagt uns heute Inlandchef Mario Stäubli. Er liefert uns bei «Apropos» den grossen Überblick über eine Abstimmungssonntag. Ich heiße Philipp Loser, mein Mario.
Sali Philipp.
Mario, wir fangen bei der beruflichen Vorsorge an, wenn dich das nicht stört. Ein Nein zur BVG-Reform ist erwartet worden, aber nicht so ein deutliches. Warum ist es so deutlich geworden?
Ich glaube, man muss ganz vorne anfangen, oder? Den Rentensatz zu senken in der zweiten Säule bei der Pensionskasse, das ist das Kernelement von dieser Vorlage. Den Rentensatz zu senken, das ist brutal schwierig. Weil das heisst einfach mal grundsätzlich, weniger Rente hinten dran, wenn man pensioniert ist, oder? Hm. Und um das durchzukriegen, muss man irgendeine Koalition am Start haben, die breit genug ist, die sagt, hey, es macht Sinn, dass wir das machen. Und wenn ein erheblicher Teil vom politischen Spektrum schon von Anfang an findet, no deal, dann wird es einfach schwierig. Und ich glaube, das zeigen auch unsere Nachumfragen. Es hat von Anfang an sehr grosse Nein-Anteile gegeben und sehr starke Gegnerschaft, oder? Und nachher sind verschiedene Sachen noch dazugekommen. Wir haben Zahlengenusch gehabt, rund um die Frage, was denn die Reform genau bedeutet. Also es hat Streit darüber, was sind überhaupt Fakten. Es hat Unklarheit darüber, wer ist denn wie betroffen, oder? Also wir haben auf der Redaktion probiert, Modellfelder zu bauen von Leuten, die in einer Pensionskasse sind und so weiter. Das haben wir aufgeben am Schluss, weil wir gemerkt haben, es sind alles Einzelfälle. In vielen Fällen wissen Pensionskassen selber noch nicht genau, wie sie mit diesen Anpassungen würden umgehen. Also es ist sehr eine hohe Unsicherheit gewesen auf Seite der Stimmenden, was denn diese Reform konkret bedeutet. Und im Zweifel sagt man dann halt einfach mal Nein. Hm. Weil man nicht genau weiss, was bedeutet denn das überhaupt so.
Kann man denn sagen, dass die direkte Demokratie jetzt in diesem konkreten Fall ein bisschen an ihre Grenzen gekommen ist?
Ja, also ich glaube, sie hat schon blutigen Ellbogen sich geholt. So. Nein, also ich meine, am Schluss muss man über alles können abstimmen. Aber ich glaube, es wird einfach anspruchsvoller, um die Leute mitzunehmen und um in den Details von einer Vorlage zu diskutieren, wenn es derart voll ist mit Jargon, mit Denkmodellen, die man muss verstehen muss, um darauf einsteigen zu können. Und dann wandert der Abstimmungsentscheid ein bisschen mehr aus dem Kopf, ein bisschen mehr im Bauch. Aber so. Mm.
Es war ja nicht nur so gewesen, dass es darum gegangen ist, dass es weniger Renten soll geben. Rund um den Kern, wie du sagst, hat es ja ganz andere Vorschläge noch gegeben. Es ist einfach auch recht überladen gewesen am Schluss, haben wir das Gefühl gehabt, oder, die Reform.
Das ist immer schwierig, oder? Weil man kann ja sagen, man tut nur ein ganz kleines Element von dem ganzen Konstrukt reformieren und versucht, so die Vorlage nicht zu überladen. Das Problem ist, dass wenn man an einer Schraube drüllt, dann hat das eine Auswirkung auf eine zweite Schraube und auf eine dritte und dann fängt das ganze System an, doch sich irgendwie ein bisschen zu bewegen. Und dann ist man am Schluss dann wieder bei dem Punkt, dass man sagt, ja nein, komm, dann schauen wir noch die ganze zweite Säule an. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber nein, es gibt so viele Interdependenzen zu der ersten Säule, wir müssen es miteinander anschauen. Und auch das hat man schon probiert und ist auch schon auf die Nase gefallen, weil man keine breit genug Koalition am Start hat. Also es ist wirklich eine knifflige Sache bei der Reformation von so Sozialwerk.
Du hast gesagt, es ist im Abstimmungskampf mit falschen Zahlen operiert worden. Befürworter und Gegner sind sich nicht wirklich einig, was jetzt die Fakten sind von der Reform, was die Zahlen angeht. Wem hat das geholfen, das hier und her?
Ja, also man muss einmal noch sagen, Gewerkschaften haben ja sehr fadengerade Botschaft gehabt, nämlich mehr Zahlen, weniger Renten, oder? Und das stimmt in der Absolutheit einfach auch nicht, oder? Weil es werden viele Leute neu in die Versicherung aufgenommen worden. Und dann muss man sich auch wieder vergegenwärtigen, was heisst das? Das heisst, du fängst an, Rente einzahlen während deiner Arbeitszeit und kommst nachher etwas zurück, wenn du pensioniert bist. Jetzt ist extrem die Frage, wie schaut man das an, oder? Schaut man vor allem darauf, dass man muss zahlen während der Arbeitszeit oder schaut man vor allem darauf, dass man nachher etwas überkommt? Das heisst, es ist die Frage auch, wie schaut man überhaupt auf den ganzen Mechanismus, wie der funktioniert? Den kann man sehr unterschiedlich bewerten. Und durch das, dass Gewerkschaften halt sehr stark auf die Nachteile fokussiert haben, die auch polemisch ins Zentrum gestellt haben und sehr laut waren in diesem Bereich, kann man sagen, das hat sicher dem Nein-Lager geholfen.
Es war ein grosser Sieg für die Gewerkschaften gewesen. Sie haben einmal mehr gezeigt, dass sie echt zusammen mit den Linken Veto gemacht haben in sozialpolitischen Fragen. Ist das auch das Fazit von diesem Abstimmungssonntag?
Ich glaube einfach, dass es extrem schwierig ist, so Vorlagen durchzubringen, ohne das linke Lager in der einen oder anderen Form mit einzubringen. Weil sie können argumentieren, man will euch etwas wegnehmen. Und vor allem auch, wenn man eine Vorlage nicht im Detail durchdringt, ist das einfach sehr stark. Im Zweifel, oh Achtung, da will man mir etwas wegnehmen. Nein, ich bin dagegen. Oder? Wir sehen auch, dass durch Parteien durch der Nein-Anteil sehr hoch ist. Oder? Also ein schlagendes Beispiel ist die SVP, die sich dafür ausgesprochen hat, aber an der Basis sieht es völlig anders aus. Da gibt es einen grossen Teil der Leute, die einfach gesagt haben, nein.
Das Nein war recht umfassend, kann man sagen. Nach dem deutlichen Resultat von diesem Sonntag, wie geht es jetzt weiter mit der BVG?
Genau die Frage ist auch gestellt worden an Elisabeth Baum-Schneider während der Konferenz, wo sie als zuständige Bundesrätin das Nein hat müssen erklären.
Alors cette fin d'après-midi, il est difficile d'avoir comme ça une appréciation éclairée sur la meilleure des formules.
Und sie hat dann zuerst zögert, dann gesagt, ja, also jetzt müssen wir zuerst mal mit der Interessengruppe reden und es werde dann schon darauf rauslaufen, dass wir eh noch kleine Schritte werden machen.
Pas l'un vers l'autre. Donc je pense que c'est plutôt vers des plus petites réformes qu'on peut être compris, clair, transparent et avoir la chance et la responsabilité de convaincre.
Also ich glaube, die Lust auf einen grossen Reformwurf ist im Moment ziemlich nahe bei null. Und man muss auch sehen, auch, dass die zuständige Bundesrätin, die ist Linke, SP, also wenn, dann wird sie eher etwas machen, wo vielleicht auf die Mühle von ihrer Partei geht.
Wie schlimm ist denn das jetzt, wenn es keine Reform gibt, wenn es jetzt nur in kleinen Schritten Veränderungen geben in Zukunft?
Ja, also die Pensionskassen leben heute schon mit der Tatsache, dass der Umwandlungssatz eigentlich nicht der Realität entspricht und haben sich eigentlich schon recht an das angepasst in vielen Bereichen. Also die tun selber mehr Geld einfordern von den Arbeitnehmenden, oder? Und tun halt andere Umwandlungssätze ansetzen, weil sie quasi größere Beträge haben von jedem Einzelnen. Darum ist die Reform auch für viele Leute gar nicht so praxisrelevant direkt im Alltag. Und das heisst einfach quasi das gesetzliche Gedankenmodell, das wir in der Schweiz haben von der Pensionskasse und die gelebte Realität, das wird weiter auseinanderdriften und man wird wursteln in der Realität, dass das irgendwie trotzdem funktioniert.
Das heisst so richtig schlimm, jetzt ganz banal gefragt, wie jetzt gar nicht heute oder morgen.
Es bricht einmal nicht irgendwo ein Staudamm oder irgendjemand geht pleite oder so. Nein, das ist nicht so. Es ist einfach nicht günstig, wenn so ein Vorsorgesystem nicht so aufgestellt ist, dass es eigentlich der Realität entspricht, oder? Weil was sich am Verändern ist auf unserer Welt, ist, dass wir älter werden. Und Demografie treibt das Ganze und auf das muss man irgendwie reagieren. Und gleichzeitig tobt in diesem System der Umverteilungskampf. Also es sind wie zwei Sachen, die gleichzeitig passieren. Demografie und der Verteilkampf zwischen links und rechts. Und das clasht die ganze Zeit.
Wie der Verteilkampf aussieht, konkret haben wir schon in den Tagen vor der Abstimmung gesehen. Die SP hat diverse Vorstöße eingereicht im Parlament, um die Situation gerade von Frauen in der beruflichen Vorsorge zu verbessern. Was sind das für Vorstöße und sind die realistisch?
Die kommen jetzt mit Vorschlägen, Betreuungszuschläge zu machen oder kleine Teilzeitpensen zusammenzunehmen, dass man mit dem dann die Schwelle kann überschreiten kann, um in die berufliche Vorsorge hineinzukommen.
Und das, was es jetzt braucht, um die Frauenrente wirklich zu stärken, ist, dass man all die Arbeit, die geleistet wird in dem Land, insbesondere von Frauen, kleine Kinder betreuend aufziehen, kranke Angehörige pflegen, dass das nicht mehr ein Altersarmutsrisiko ist, sondern dass das auch wertgeschätzt wird, anerkannt wird und nachher zu einer besseren Rente führt. Nicht nur in der AHV, sondern eben auch in der zweiten Säule.
Und jetzt passiert natürlich wieder das Umgekehrte, oder? Auch die Linke, wenn sie etwas ändern am System, muss sie irgendeine Koalition an den Start bringen, wo dann am Schluss dreht und wo das durch das ganze durch das Parlament durchbringt und so. Und jetzt ist natürlich auf der anderen Seite der Wille relativ gering, da Hand zu bieten. Und man landet wieder am gleichen Ort. Und man sagt, ja, jetzt wollen wir da einzelne Schrüble schrübeln. Ja, nein, dann schrübeln wir doch miteinander ein bisschen mehr umeinander. Und dann ist man wieder mitten in dieser Debatte drin, oder? Ich glaube, es führt nicht an dieser Komplexität und an diesen Interdependenzen. Die kriegt man einfach nicht vom Tisch. Und da kann man noch lange einzelne Vorstöße einreichen dazu.
Voilà. So viel zur BVG, wo wir es uns, so wie du jetzt erzählst, wahrscheinlich die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre nicht mehr so konkret werden damit befassen. Aber nicht beim Abstimmen. Wir wechseln das Thema. Wir gehen zur zweiten Vorlage von diesem Sonntag.
Mit diesem Nein hat sich die Bevölkerung nicht gegen Schutz von Natur, Landschaft und Ortsbildern ausgesprochen. Sie hat aber Nein gesagt zur Einführung strengerer Regeln, die das bewährte Abwägen zwischen dem Schutz der Natur und ihrem Nutzen erschwert und in Teilen gar verunmöglicht hätte.
Biodiversitätsinitiative ist chancenlos geblieben. Es sieht aus, als würde der Umweltminister der Albert Rösti nicht verlieren können, oder? Es ist die dritte Abstimmung hintereinander, die er gewinnt.
Sieht so aus.
Es ist ja einfach, wenn man Bauern auf seiner Seite hat, weil die können auch fast keine Abstimmung verlieren.
Die sind einfach auch sehr schlagkräftig. Ich sehe gewisse Parallelen zu der Gewerkschaft, oder? Im Sinn von, wie dass es ins Rückenmark übergegangen ist, dass man halt für ein Anliegen kämpft und dass man die ganze Breite von der Organisation auch einsetzt und so gewisse Mechanismen oder gewisse Tricks hat, wie man das macht. Bauern mobilisieren mit ihren Fahnen, mit ihren Symbolen, die sie einsetzen können. Und auf der Gewerkschaftsseite ist es ganz ähnlich, oder? Man hat eine riesige Menge an Mitgliedern, wo man geübt ist drin, die zum Einsatz zu bringen im politischen Alltag. Das macht auch die Macht aus von den Funktionären an der Spitze von den Organisationen. Wenn die wissen, wie sie mit dieser Basis spielen können und sie einsetzen für ihre Anliegen und sie mobilisieren, dann kann das eine enorme Dynamik entwickeln.
Wie die Dynamik aussieht, haben wir gesehen bei dem Abstimmungssonntag. Das Resultat war schlechter, als man es erwartet hat. Es sind 63%, die Nein sagen. Nur in Genf und in Basel-Stadt hat es ein Ja gegeben. Warum ist das Resultat auch so deutlich ausgefallen?
Grundsätzlich ist ja niemand gegen Biodiversität. Das ist nicht etwas, wo man kann nicht gegen eine vielfältige Natur- und Tier- und Pflanzenwelt sein. Der Punkt ist mehr, dass die Initiative gleichzeitig sehr vage und sehr breit war. Oder? Sie hat Schutz verlangt für Ortsbilder, für Natur, für die Landschaft. Aber nachher nicht irgendwie das konkretisiert, sondern man hat einfach gesagt, ja, irgendwie, man muss den Schutz näher definieren. Aber das ist sehr interpretationsbedürftig gewesen, was denn in dieser Initiative drinstecken soll. Oder was in der Umsetzung drinstecken soll. Und dann ist halt auch wieder losgegangen, dass man darüber diskutiert hat, ja, was heisst denn das genau, was ihr da eigentlich wollt? Und dann haben halt Gegner schlimmstmögliche Annahmen getroffen, gesagt, 30% der Landesfläche soll unter Schutz stehen und entsprechend haben wir ein Problem mit der Produktion von Nahrungsmitteln in unserem Land, oder? Die Gegenkampagne hat mit einem Herdöpfel argumentiert, der dann nicht mehr wachsen würde. Und das ist einfach dann auch wieder halt, weil Fakten nicht so klar sind im Detail oder weil sie auch noch nicht bestimmt sind, kann man dort wie mit Sprechis reinstecken, so. Und genau das hat die neue Kampagne gemacht.
Sagt das Nein etwas über den aktuellen politischen Zeitgeist?
Ja, also ich finde, auch da gibt es eine Parallele zu der BVG-Reform, oder? Weil bei beiden Punkten hat man über die Faktenbasis gestritten und ist sich über die Fakten überhaupt nicht einig gewesen, oder? Also bei der Biodiversitätsinitiative hat es so einen Metastreit darüber gegeben, ob es überhaupt eine Krise gibt zur Biodiversität. Da hat es Studien gegeben, die gesagt haben, so schlimm ist es gar nicht. Und nachher hat es Gegenbewegung gegeben aus der Wissenschaft heraus und dann hat man über das sehr diskutiert. Also quasi wie über die Grundlage überhaupt von der Diskussion, also das Fundament sozusagen. Und in der BVG-Reform ist es ja ähnlich gewesen, da hat man auch über Basisfakten geredet und über die Ausgangslage überhaupt und wie die Situation ist und gar nicht auf den eigentlichen Inhalt der Vorlagen. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das könnte etwas mit der Polarisierung zu haben oder mit der Auseinanderdividierung von der Lage, dass man sagt, ja, nein, wir sind auch gar nicht verstanden, über was wir überhaupt da diskutieren wollen, oder? Und wenn man nicht einmal sich über das einig ist, dann, ich glaube, das hilft dem Nein grundsätzlich, weil es einfach so das Ganze, so ein bisschen, der ganze Boden anfängt, instabil werden von der Diskussion. Und dann sagt man halt einfach ja, im Zweifel Nein. Man lässt sich gar nicht richtig auf eine Diskussion ein. Und das finde ich super interessant zu beobachten und ich frage mich, ob wir das noch mehr werden sehen.
Hast du das Gefühl, das Nein ist auch ein Eigengoal für die Umweltverbände? Weil die Ablehnung ist ja so deutlich, dass ähnliche Vorstöße, Ideen auch chancenlos werden sie in Zukunft wahrscheinlich.
Ja, wir haben ja eine ganze Reihe von Initiativen gehabt, die so die richtigen Ziele haben, von Anliegen, die man grundsätzlich eigentlich gut findet, aber dann ist es immer als extrem geframed worden. Ich erinnere zum Beispiel an Trinkwasserinitiativen, oder? Ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass der Albert Rösti als Infrastruktur-Umweltminister wird können sagen, mein Kurs ist eigentlich indirekt bestätigt worden durch das Nein. Und ich habe eigentlich Support vom Volk bei dem Weg, den ich eingeschlagen habe. Und sein Weg ist ja vor allem, er sieht sich selber als Infrastrukturminister, oder? Er will Infrastruktur, er will Strassen, er will Bauwerk, er will, dass die Schweiz läuft, in Anführungsstrich. Und er redet ja dann schon für Biodiversität. Er sagt dann, ja, wir müssen den Lebensraum der Tiere vernetzen. Und dann nennt er die Autobahnbrücke, die man bauen möchte, dass die Tiere über die Autobahnen gehen. Oder sogar dann landen wir bei der Infrastruktur. Und das zeigt ein bisschen, wie er tickt. Er ist sehr verbunden mit der Landwirtschaft. Er wird sehr ungern etwas machen, wo das Interesse der Landwirtschaft, wo er seine politische Karriere drin verhängt und verwurzelt ist, familiär auch verwurzelt ist, das wird er nicht einfach etwas machen, wo die Bauern dagegen sind. So. Und jetzt hat das Nein ihm Schub geliefert, den Kurs beizubehalten.
Das heisst, er argumentiert, je mehr Autobahnbrücken, desto mehr Biodiversität.
Also er argumentiert mit Wildübergängen, oder? Er argumentiert schon für die Natur, auf jeden Fall. Und es wird auch Geld gesprochen. Die Frage ist einfach, wie viel und wie fest ist man bereit, in Konflikt zu gehen mit der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung vom Land, oder? Dort spielen sich die Konflikte ab. Es gibt ja heute schon zahlreiche Schutzbestimmungen, es gibt x Regeln für die Bauern und sehr ein austariertes Subventionssystem für Ausgleichsflächen und so weiter. Das ist alles vorhanden. Die Frage ist einfach, wie hart zieht man da die Schrauben an mit Bezug auf Schutz? Also wie fest fokussiert man auf Schutz versus Nutzen? Und der Albert Rösti redet dann immer von, ja, da muss man Balance finden. Aber die Balance kann man an vielen Orten finden, oder? Und er wird sie immer dort finden, wo es eher der Landwirtschaft nützt.
Und mit den Autobahnbrücken haben wir jetzt den Kreis geschlossen zur nächsten Abstimmung im November. Da geht es dann darum, ob man die Autobahnen weiter ausbauen oder nicht. Und mit dem würde ich sagen, dass wir auch die Sendung zu diesem Abstimmungssonntag beenden. Danke, Mario.
Sehr gerne geschehen.
Die ausführliche Berichterstattung zu diesen beiden Vorlagen, Analyse, Abstimmungsumfragen, Kommentare, findet ihr auf unserer Webseite. Ich heiße Philipp Loser, ich habe geschwätzt mit Mario Stäuble. Diese Folge von Apropos hat Noah Fendt produziert. Wir hören uns morgen wieder. Einen guten Start in die Woche. Ciao zusammen.